Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Schon eine ganze Weile steht hier das alttestamentliche Buch der Sprüche Salomos im Mittelpunkt und allmählich biegen wir sozusagen in die Zielgerade ein. Vor uns liegt das 28. Kapitel. Bevor ich damit beginne, möchte ich Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass das Buch der Sprüche aus 5 großen Teilen besteht. Die Kapitel 1 bis 9 handeln von einem jungen Mann, der sich auf dem Weg ins Erwachsensein befindet. Er muss sich entscheiden, ob er den Weg der Weisheit oder den Weg der Torheit gehen will. Den zweiten Teil bilden die Spruchweisheiten des Königs Salomo, von ihm selbst geschrieben und angeordnet. Das sind die Kapitel 10 bis 24. Es folgt der dritte Teil, in dem wir uns zurzeit noch befinden und der mit Kapitel 29 endet. Diese Spruchweisheiten des Königs Salomo wurden laut Bibeltext angeordnet von Männern am Königshof Hiskias. Übrig bleiben noch der vierte und der fünfte Teil, nämlich die Kapitel 30 und 31 mit den Weisheitsworten Agurs und den Weisheitsworten Lemuels. König Salomo ist also nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Sprichwortsammler und Herausgeber tätig gewesen. Und genau das wird in einem anderen Buch Salomos, im sogenannten Predigerbuch, zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es nach einer modernen Bibelübersetzung: Salomo dachte über viele Lebensweisheiten nach, prüfte ihren Inhalt und brachte sie in eine schöne Form. Im Buch der Sprüche Salomos geht es in Kapitel 28 unter anderem um das gegensätzliche Verhalten von gehorsamen und ungehorsamen Menschen, von Gerechten und Gottlosen sowie von Armen und Reichen. In Vers 1 heißt es: Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Was ist damit gemeint, wenn es hier heißt, der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt? Nun, Sünde, wie auch immer wir sie betrachten, versetzt eine Person in einen Zustand der ständigen Angst und Selbstverurteilung. Ich sprach einmal mit einer Gruppe von jungen Leuten ganz allgemein über die Sünde. Ein junger Mann und ein Mädchen aus der Gruppe lebten unverheiratet zusammen. Ich hatte das nie ausdrücklich als Sünde verurteilt, aber es war interessant, wie dieser junge Mann anfing, sich zu verteidigen. Ja, es wirkte richtig komisch auf mich und ich hätte darüber lachen können, wenn es nicht gleichzeitig so ernst gewesen wäre. Während ich zuvor in meinem Vortrag ganz allgemein über die Sünde gesprochen hatte, wurde der junge Mann offenbar von seinem eigenen Gewissen geplagt und deshalb fing er an, sich zu verteidigen, als er anschließend mit mir ins Gespräch kam. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, so haben wir es eben in Vers 1 gehört. Keiner hatte mit dem Finger auf ihn gezeigt und ich hätte von seiner Sünde auch nichts gewusst, wenn er geschwiegen hätte. Denn ich sprach über Sünde ganz allgemein, aber nicht über seine spezielle Sünde. Schuldkomplex heißt der psychologische Begriff dafür. In gewisser Weise haben wir alle einen Schuldkomplex, so sagte es mir jedenfalls ein christlicher Psychologe, und er fügte hinzu: Unser Schuldkomplex ist genauso ein Teil von uns wie unser rechter Arm. Niemand kann einen Schuldkomplex nur durch Wunschdenken loswerden. Doch viele Leute versuchen genau das zu tun. Der christliche Psychologe, mit dem ich sprach, sagte dazu noch etwas sehr Interessantes. Nämlich, wir Psychologen können den Schuldkomplex von einem Ort zum anderen verschieben, aber wir können ihn nicht beseitigen. Der zweite Teil von Vers 1, den ich gerade vorgelesen habe, lautet: Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Wenn ein Mensch unschuldig ist, kann er klar und deutlich seine Meinung sagen. Wenn sein eigener Geist frei von Schuld ist, fürchtet er sich nicht vor den Gedanken und Absichten anderer Menschen. Und so kann er auftreten wie ein junger Löwe, kraftvoll und furchtlos. Ich mache nun einen Sprung zu Vers 9. Dort lesen wir: Wer sein Ohr abwendet, um die Weisung nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel. Die Weisung, damit ist das Wort Gottes gemeint, also jene Teile der Bibel, die bis zur Zeit Salomos bereits niedergeschrieben wurden, die 5 Bücher Mose, Josua, Richter und viele der Psalmen. Gott sagt hier etwas sehr Wichtiges. Wenn Sie möchten, dass Gott Sie hört, müssen Sie zuerst auf ihn hören. Übrigens, auf das Gebet eines Heuchlers wird Gott nicht hören. Das hat er mehrfach deutlich gemacht. Besonders in den Sprüchen Salomos ist davon häufig die Rede. Trotzdem kenne ich eine herzerweichende Geschichte, in der es um ein todkrankes Mädchen geht, das angeblich nur deshalb wieder gesund wird, weil sein Vater inbrünstig Gott um Hilfe bittet. Dieser Mann ist jedoch ein durch und durch übler Bursche, und fast bekommt man den Eindruck, als würde er Gott um den kleinen Finger wickeln. Dass so etwas funktioniert, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Denn, wir haben es gerade in Vers 9 gehört, wer sein Ohr abwendet, um die Weisung Gottes nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Greuel. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 12, heißt es zum gleichen Thema: Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch der Sprüche. In Kapitel 28, Vers 10 lesen wir: Wer die Frommen verführt auf einen bösen Weg, wird selbst in seine Grube fallen. Aber die Frommen werden Gutes ererben. Ich bin davon überzeugt, dass es sich hier um eine Gesetzmäßigkeit handelt, die in dieser Welt immer noch gültig ist und deren Auswirkungen man tagtäglich beobachten kann. Selbstverständlich wird sie uns auch in der Bibel immer wieder vor Augen geführt. Zum Beispiel brachte David durch seine Sünde Schande in seine eigene Familie und sein eigenes Haus. Und nun zu Vers 11. Ein Reicher meint weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Reichtum dient nicht selten dem Stolz und dem Hochmut eines Menschen. Ja, Reichtum, Stolz und Hochmut scheinen irgendwie zusammenzugehören. Selbst Christen sind davon nicht ausgenommen. Schon öfter habe ich von wohlhabenden Christen gehört, die zu Empfängen und anderen Feierlichkeiten eingeladen wurden. Manche nutzen die Möglichkeit, eine Rede zu halten und dabei Zeugnis von ihrem christlichen Glauben abzulegen. Eine ganz besondere Ehre ist es, wenn man zu den großen Persönlichkeiten dieser Welt gehört, die zum Gebetsfrühstück des amerikanischen Präsidenten eingeladen werden. Allerdings habe ich mich schon oft gefragt, warum nicht auch mal ein armer und eher unbedeutender Christ gebeten wurde, dort eine Rede zu halten. Beachten wir, was in Vers 11 gesagt wird. Ein Reicher meint weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Es besteht also die Möglichkeit, dass ein armer Mensch, der arm ist an den Gütern dieser Welt, aber reich an Glauben, dass ein solcher Mensch das Lebenszeugnis einer reichen und einflussreichen Persönlichkeit anhört und auf Anhieb erkennt, dass nichts dahinter steckt, dass dieses Zeugnis hohl ist und nicht der Realität entspricht. Ich selbst war schon bei Empfängen, bei denen sogenannte Prominente gebeten wurden, von ihrem Glauben an Jesus Christus Zeugnis abzulegen. Manchmal waren es Geschäftsleute, manchmal auch sogenannte Hollywood-Konvertiten, die aus ihrer Glaubensentscheidung eine richtige Show machten. Und ich sah, dass Leute im Publikum mit wirklicher geistlicher Einsicht verlegen ihre Köpfe senkten, weil sie nur schwer ertragen konnten, was die Leute vorne am Mikrofon zum Besten gaben. Von daher halte ich Vers 11 aus unserem Bibeltext für ein sehr praktisches Sprichwort, dem mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Ein Reicher meint weise zu sein, aber ein verständiger Armer durchschaut ihn. Ich springe nun zu Vers 13. Dort heißt es: Wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Dies ist ein wirklich gutes Sprichwort, denn es scheint heute üblich zu sein, dass auch Christen versuchen, ihre Sünden zu verheimlichen. In einer durchschnittlichen Gemeinde werden sie ein Pflaster des Schweigens vorfinden, das auf dem Geschwür der Sünde klebt. Die Menschen reden nicht gern darüber. Ja, sie geben nicht einmal zu, dass dieses Geschwür der Sünde existiert. Sie erwecken gern den Eindruck, dass sie wunderbare Christen ohne Fehl und Tadel sind. Aber uns wird hier gesagt, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, wird genau dasselbe zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das bezieht sich übrigens nicht auf ein öffentliches Bekenntnis der Sünde, sondern es kommt darauf an, dass Sie und ich, dass wir unsere Sünden vor Gott bringen. Und statt im Freundeskreis und vor anderen Leuten so zu tun, als ob wir sündlos wären, sollten wir lieber bekennen, dass uns von Gott her Barmherzigkeit zuteil wurde. Kommen wir nun zu Vers 14. Wohl dem, der Gott alle Wege fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen. Das ist es, was es bedeutet, in der Furcht des Herrn zu wandeln. Denken Sie daran, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. So heißt es in Sprüche 1, Vers 7. Wie ich schon öfter erwähnt habe, ist das für mich sozusagen der Schlüsselvers im Buch der Sprüche. Es geht, wie auch in unserem Bibelvers aus Kapitel 28, darum, dass unsere Herzen Gott gegenüber die ganze Zeit offen sind. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in unserem Bibeltext in der zweiten Hälfte von Vers 14 steht. Wer aber sein Herz verhärtet? Ein Mensch, der Gott fürchtet, hört auf den Herrn. Er versucht, dem Herrn zu gefallen. Er ist demütig vor Gott. Er erkennt seine Schwäche und seine völlige Abhängigkeit von Gott an. Dies ist auch die Bedeutung des Schlüsselverses, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. An dieser Stelle möchte ich kurz aus einem Brief zitieren, den ich vor einiger Zeit erhalten habe. Da heißt es an mich gerichtet, Sie haben auf die Fehler der Gemeindemitglieder hingewiesen und Sie haben die Christen in den heutigen Gemeinden ganz allgemein kritisiert. Haben Sie nicht auch ein Wort der Ermutigung für Sie? Dazu kann ich nur sagen, ich versuche das Wort Gottes zu lehren. Und dazu gehört eben nicht nur Ermutigung, sondern manchmal auch Ermahnung. Wir leben in einer Zeit, in der nicht wenige Menschen vom Glauben abfallen. Pastoren und Prediger werden Ihnen das genauso bestätigen können wie Missionare, die irgendwo im fernen Ausland arbeiten. Ich verstehe, dass wir Ermutigung brauchen, und die Bibel hat den wahren Gläubigen viel Ermutigendes zu sagen. Aber ich denke, dass manchmal auch ein warnendes Wort nötig ist. Denn wer rechtzeitig gewarnt wird, kann etwas an seiner Situation ändern und ist dann vorbereitet auf das, was auf ihn zukommt. Sehr viele Leute innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde sind ziemlich entmutigt durch das, was sie im Leben einiger Christen zu sehen bekommen. Und manche bringt das sogar dazu, sich vom christlichen Glauben abzuwenden. Ein rebellischer junger Mann sagte einmal zu mir, ich habe die Religion für mich abgeschaltet. Nun, ich kannte die Herkunft dieses Burschen und dachte bei mir, ich kann dich verstehen und gebe dir nicht die Schuld dafür. Das konnte ich ihm aber so nicht sagen, also versuchte ich, ihn auf die vielen wundervollen und aufrechten Christen hinzuweisen, die es in den Gemeinden schließlich auch gibt. Doch sie sind oft mehr im Hintergrund zu finden, und er hatte sie womöglich noch gar nicht bemerkt. Dabei sind es Leute, mit denen man wunderbar Gemeinschaft haben kann und unter denen man echte Freunde findet. Ich dachte mir, dass ich diese Erläuterung hier einschieben sollte, falls Sie öfter mal das Gefühl haben, ich würde die Christen und die heutigen Gemeinden zu häufig kritisieren. Das Buch der Sprüche Salomos bewahrt jedenfalls keinen von uns vor Kritik. Viele der Sprüche fordern uns auf, unsere Situation oder unser Verhalten zu hinterfragen, es zu ändern und dann in der Furcht des Herrn zu wandeln, das heißt in Ehrfurcht vor ihm. Kommen wir nun zu Vers 17 in unserem Bibeltext. Wer schuldig ist am Blut eines Menschen, der wird flüchtig sein bis zum Grabe, und niemand helfe ihm. Wer eines schrecklichen Verbrechens schuldig geworden ist, trägt eine furchtbare Last auf seinem Gewissen. Manch einen hat eine solche Last sogar schon in den Selbstmord getrieben. Ein Beispiel aus der Bibel ist Judas Iskariot. Er hat Jesus Christus, seinen Herrn, an die Römer verraten und nahm sich später selbst das Leben. Doch nicht immer endet eine Sache auf diese Weise. Ein Polizist hat mir einmal erzählt, dass manche schweren Verbrechen jahrelang nicht aufgeklärt werden können. Doch dann taucht plötzlich ein Mann oder eine Frau bei der Polizei auf, mit dem dringenden Bedürfnis, ein Geständnis abzulegen. Warum tut eine Person so etwas? Weil das Verbrechen im Herzen und im Verstand des Schuldigen für Unruhe sorgt. Er wird von seinem Gewissen geplagt und es gibt für ihn einfach kein Entrinnen. Ich bin der Meinung, dass Gott uns so geschaffen hat, damit wir letztlich unsere Schuld bekennen und zu ihm zurückkehren. In unserem Bibeltext springe ich nun zu Vers 24. Wer seinem Vater oder seiner Mutter etwas nimmt und spricht, es sei nicht Sünde, der ist des Verderbers Geselle. Ein junger Mensch mag denken, ich werde ja sowieso alles einmal erben, was meine Eltern besitzen, also kann ich mir jetzt schon etwas davon nehmen. Die Alten werden es gar nicht bemerken. Doch Gott sagt, dass ein solches Verhalten Sünde ist. Der Herr Jesus hat einmal die religiösen Führer seiner Zeit getadelt, weil sie Folgendes lehrten: Sobald ein Sohn zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, dieses oder jenes soll als Opfergabe dienen, ist er von der Pflicht entbunden, mit dieser Gabe seine Eltern zu unterstützen und ihre Not zu lindern. Jesus jedoch sagte, ein solches Verhalten verstößt gegen den Willen Gottes. Egal, ob ein junger Mensch hinter dem Rücken seiner Eltern etwas für sich abzweigt oder ob er als Erwachsener seinen alt gewordenen Eltern die nötige Unterstützung verweigert, es ist nicht in Ordnung und wird von der Bibel scharf verurteilt. Und falls Sie Eltern sind und Ihre Kinder noch bei Ihnen wohnen, Diebstahl im eigenen Haus sollten Sie nicht ignorieren. Versuchen Sie, Ihren Kindern ins Gewissen zu reden und sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Die letzten Verse aus Kapitel 28 überspringe ich nun und lese aus Kapitel 29 den ersten Vers. Dort heißt es, wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben ohne alle Hilfe. Gott hat so viele Möglichkeiten, die Menschen zu warnen, doch viele möchten lieber in der Sünde verharren. Und Gott gibt ihnen oft die Freiheit, dies zu tun. Ich kenne viele Leute, die gewarnt wurden, bevor ihr Verhalten bittere Folgen hatte. Doch sie ignorierten die Warnung und wurden noch in diesem Leben gerichtet. In der Bibel gibt es viele Beispiele dafür. Etwa Korach, der sich zusammen mit Datan, Abiram und 250 weiteren namhaften Israeliten gegen Mose und seinen Bruder Aaron erhob. Auch den babylonischen König Belsazar oder Isebel, die Frau des israelitischen Königs Ahab, könnte man an dieser Stelle nennen. Sie haben entsprechende Warnungen einfach in den Wind geschlagen. Vers 1 in unserem Bibeltext sagt dazu, wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben ohne alle Hilfe. Und nun zu Vers 2. Wenn der Gerechten viel sind, freut sich das Volk, wenn aber der Gottlose herrscht, seufzt das Volk. Wir haben schon öfter gesehen, wenn die Gottlosen an der Macht sind, werden die Probleme nicht weniger. Aber ein rechtschaffener Mensch ist in der Lage, einer ganzen Nation Segen zu bringen. Auch heute brauchen wir keine Menschen, die behaupten, sie hätten für jedes Problem eine Lösung, denn keiner hat die Lösung für alle Probleme dieser Welt. Was wir heute brauchen, das sind rechtschaffene Frauen und Männer, die um jeden Preis für das Recht eintreten. Ich glaube, dass eine solche Person viel ausrichten kann, ganz gleich, welcher Partei sie auch angehört. Wenn aber ein Gottloser herrscht, leiden alle, heißt es sinngemäß in Vers 2. Darf ich Sie deshalb ganz direkt einmal fragen, wen haben Sie gewählt, als die letzte Wahl stattgefunden hat? Schauen wir uns nun Vers 4 ein wenig genauer an. Ein König richtet das Land auf durchs Recht, wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde. David zum Beispiel war ein guter König. Er war ein gerechter Herrscher und hatte Ehrfurcht vor Gott. Doch auch David musste bekennen, dass er und seine Regentschaft nicht fehlerlos waren. Ich wage zu behaupten, dass dies auch auf jede andere Regierung zutrifft. Erst wenn Jesus Christus eines Tages als König auf diese Erde zurückkommen wird, wird er in vollkommener Gerechtigkeit regieren. Bis es soweit ist, müssen wir uns mit unvollkommenen Königen, Kanzlern und Präsidenten zufrieden geben. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn sie ihre große Verantwortung vor Gott erkennen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt standen diesmal aus dem Buch der Sprüche Salomos das Kapitel 28 und der Anfang von Kapitel 29. Ich lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein, bei der vorletzten Sendung zum Buch der Sprüche. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.